Wir sind auf den Spuren von Jesus, Augenzeugenberichten. Heute Abend geht es um eine Geschichte, die man kennt unter dem Titel Der Hauptmann von Kapernaum. Und ich lese mal den Bibeltext vor. Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kapernaum. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Als er aber von Jesus hörte, sandte er die Ältesten der Juden zu ihm und bat ihn, zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn sehr und sprachen, er ist es wert, dass du ihm die Bitte erfüllst, denn er hat unser Volk lieb. Und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, ach Herr, bemühe dich nicht, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund. Ja, ich habe schon gesagt, vielen ist die Geschichte bekannt, der Hauptmann von Kapernaum. Es ist vor allen Dingen eine spannende Heilungsgeschichte mit sehr, sehr vielen interessanten Details in einem interessanten Dialog. Leider kann man nicht in alle Details gehen. Und das Spannende an den Heilungsgeschichten oder Heilungsberichten, sollte man lieber sagen, sind ja keine Geschichten, die sich jemand ausgedacht hat, sondern Berichte von Dingen, die wirklich passiert sind. Das Spannende dabei ist ja, dass Jesus sie immer als Zeichen beschreibt. Sie sind Zeichen. Also außer der Tatsache, dass dort jemand gesund wird, was ja in sich schon eine tolle Sache ist, haben die meisten Heilungen auch noch eine zeichenhafte Bedeutung, die über das hinausreicht, dass da jemand gesund wird durch das Wort Gottes, durch die Kraft Gottes. Also zum Beispiel haben wir den Bericht von der Heilung eines Blinden, wo die Leute fragen, warum ist er überhaupt krank geworden und ist er vielleicht, hat er was falsch gemacht oder haben seine Eltern was falsch gemacht? Und Jesus sagt, nein. Das ist passiert, damit durch diese Heilung die Größe Gottes offenbar wird, dass die Menschen sehen, wie groß Gott ist. Dann gibt es einen anderen Bericht von der Heilung von 10 Aussätzigen. Und da geht es hinterher um die Frage, wer ist eigentlich dankbar und wer nicht? Wie gehen wir um mit den Dingen, die Gott in unserem Leben tut? Es gibt die Heilung eines Blinden am sogenannten Teich Siloah in Jerusalem, der übrigens vor etwa 2 Jahren erst wieder neu entdeckt wurde von Archäologen, der jetzt eifrig ausgebuddelt wird. Also es lohnt sich mal herzukommen, sich das anzuschauen. Dort ist ein Blinder geheilt worden und dort geht es so ein bisschen um die Frage der rituellen Reinheit. Also was macht eigentlich einen Menschen wirklich rein und öffnet ihm den Zugang zu Gott? Das hat was mit dem Teich Siloah zu tun, aber da können wir nicht ins Detail gehen. Dann gibt es die Heilung eines Kranken am Schabbat, am Ruhetag. Und da geht es natürlich um die Frage, ja, welche Bedeutung hat dieser Ruhetag und worum geht es Gott da? Das ist dieser Kernsatz, der Ruhetag ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Ruhetag. Und jetzt haben wir also diese Heilungsgeschichte hier in Kapernaum und auch die hat eine Bedeutung, die darüber hinausgeht, dass dort jemand gesund wird. Und das ist ein spannendes Thema, wenn auch nicht kein einfaches und ein Thema, das man nicht so oft vielleicht hört. Aber weil ich nun mal heute aus Jerusalem hier bin, vielleicht ein Thema, was ich euch zumuten darf. Und zwar geht es, glaube ich, in dieser Heilung um das spannende Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Israel und den anderen Völkern der Welt. Und die Grenze, die dazwischen ist und wie man diese Grenze überschreiten kann. Der grenzüberschreitende Jesus. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, bei diesem Thema, das wie gesagt nicht einfach ist, aber natürlich hochbrisant. Ein Thema, was uns in Israel immer wieder beschäftigt und jeden Tag eigentlich unser Leben prägt. Der ursprüngliche Plan für heute Abend war eigentlich, dass wir mit einer Fotoschau anfangen. Wir hatten ja vor einigen Wochen eine Studienreise des Christustreff in Israel mit einigen Leuten, die auch dabei waren, die auch jetzt hier sind. Und wir wollten eigentlich nach Kapernaum gehen. Den Ort gibt es also noch, den hat man auch wieder ausgegraben. Es gibt dort sogar noch diese Synagoge, die von diesem Hauptmann gebaut wurde. Und wir haben gedacht, wir machen eine Fotostory vor Ort am Originalschauplatz und stellen die Geschichte irgendwie nach. Und hat mich schon sehr darauf gefreut. Und dann ist eine Woche vor der Reise der Krieg zwischen Israel und dem Libanon ausgebrochen. Und ihr habt es in den Nachrichten alles gesehen. Ich will heute nicht ins politische Detail gehen. Wenn euch das interessiert, gibt es am Infotisch unseren neuesten Freundesbrief. Da ist ein etwas ausführlicher Bericht. Aber ihr habt es sicherlich mitgekriegt, dass es Raketenangriffe gab aus dem Libanon auf den Norden von Israel und dann eben auch den zunächst Luftangriffe und dann den Einmarsch der israelischen Armee im Libanon. Glücklicherweise ist dieser Krieg inzwischen vorbei. Heute war die große Konferenz, wo auch über Hilfen und Wiederaufbau geredet wurde. Das ist alles sehr gut. Aber in dieser Zeit entbrannte eben mal wieder dort ein Krieg an dieser Grenze. Und Kapernaum ist eine Stadt, die an dieser Grenze liegt. Es ist eine Grenzstadt. Sie war zur Zeit von Jesus eine Zollstation, weil dort die Straße, die große Straße durchkam, die von Syrien durch Israel nach Ägypten führt, die sogenannte Meeresstraße. Und dort kam man also über die Grenze von Syrien nach Israel, oder damals war es Galiläa, die Provinz. Und an dieser Grenze gab es eben eine Zollstation und wie das immer so ist, an Grenzen wachsen dann auch Orte. Und Kapernaum war eben so ein Ort auf der Grenze. Und das hat auch was mit unserem Thema heute zu tun. Und weil es eben heute nicht mehr ganz auf der Grenze liegt, aber doch sehr nah an der Grenze, stand es eben auch unter Raketenbeschuss in der Zeit, wo unsere Studienreise war. Es sind dort um Kapernaum herum einige Raketen niedergegangen, Häuser zerstört worden. Und ihr habt das sicherlich alles in den Nachrichten gesehen. Auch sehr viel von der Umwelt dort ist zerstört worden. Das sind die größten Waldgebiete, die es in Israel gab. Sind große Teile inzwischen jetzt von abgebrannt. Und es wird auch Jahrzehnte dauern, bis das irgendwie wieder, auch die Umwelt dort wieder sich erholt. Genauso wie im Libanon mit dieser großen Meeresverschmutzung dort. Gut, also, aber da wollen wir nicht in die Details gehen. Wichtig ist mir nur zu sagen, es ist wirklich eine Stadt, die auf der Grenze liegt, damals wie heute. Und das ist uns nochmal ganz klar geworden, als wir jetzt nicht dorthin gehen konnten mit unserer Reisegruppe, weil es mal wieder an dieser Grenze zu Krieg und Feindschaft kam. Und diese Grenze ist deswegen sehr symbolisch für die jahrhundertelange Feindschaft, die eigentlich in dieser Region herrscht und die vor allen Dingen begründet ist in dieser Frage der Beziehung oder der gestörten Beziehung zwischen dem Volk Israel und den Völkern, die es umgeben, oder den Völkern, den anderen Völkern, wo es sehr viel Hass und Misstrauen gibt in beide Richtungen. Ihr kennt die ganze leidvolle Geschichte. Und jetzt war es also schon damals so, manche Dinge wiederholen sich, dass die Römer, die damals ja so die großen Weltherrscher waren, beschlossen hatten, eine internationale Schutztruppe dort zu stationieren, um diese Grenze zu bewachen. Und wie es das Schicksal will, war es ausgerechnet eine germanische. Es waren also dort damals deutsche Soldaten im Auslandseinsatz. Auch das ist ein spannendes Detail. Wir wissen aber nicht, ob dieser Hauptmann, es wird zumindest nicht gesagt, zu dieser germanischen Truppe gehörte oder zu einer römischen oder, und das ist meine Theorie, wie ihr hören werdet, noch etwas anders gelagert war. Jedenfalls war da dieser Hauptmann. Und dieser Hauptmann war offensichtlich ein ungewöhnlicher Mann. Er war ein Mann des Friedens. Er war ein Grenzgänger. Er war eben dort an dieser Grenze stationiert. Er hatte wahrscheinlich auch dauernd damit zu tun, diesem spannenden, spannungsvollen Verhältnis zwischen dem jüdischen Volk und den anderen Völkern. Und traditionell hat man immer angenommen, es war eben ein Römer oder ein Germane, also ein Nichtjude. Und dann ist dieser Satz, den die Leute dort sagen, er hat unser Volk lieb, er hat uns sogar eine Synagoge gebaut, natürlich eine ganz, ganz großartige Aussage für Völkerverständigung, für jemanden, der diese Grenze überschreitet. Aber ich glaube, dass es vielleicht noch mal ein bisschen komplizierter war. Denn Johannes berichtet die Geschichte auch und er sagt, dieser Mann war kein römischer Centurio oder sowas, sondern er war ein königlicher Beamter, also ein Beamter des Königs Herodes. Und der hatte also eigene Truppen und das waren jüdische Truppen. Ja? Und deswegen gibt es Leute, die annehmen, dass dieser Mensch ein jüdischer Hauptmann war in Diensten des Königs Herodes. Und das macht ihn nochmal etwas schillernder und etwas spannender, denn er war ein Jude, aber in Diensten einer feindlichen Armee. Ja, auch Herodes war ja selber kein Jude, und da war immer diese ganze Frage, ob man mit den Römern zusammenarbeitet oder ob man Widerstand leistet. Dieser Mann war offensichtlich, ja, hat mit den Römern zusammengearbeitet. Er hatte keine Berührungsängste, er hatte keine Vorbehalte, er hat sich nicht abgegrenzt, sondern er hat in dieser Armee Dienst getan als Jude. Und gleichzeitig hat er aber auch dem jüdischen Volk, zu dem er gehörte, seine Liebe gezeigt, das wird ausdrücklich erwähnt, indem er in die Synagoge investiert hat und die Synagoge gebaut hat. So war er also ein Grenzgänger in beide Richtungen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für ihn nicht schwierig, nicht leicht war. Denn seine jüdischen Freunde haben mir wahrscheinlich gesagt, was bist denn du für einer, Kollaborateur, machst mit unseren Feinden, arbeitest du zusammen, du bist überhaupt kein richtiger Jude mehr. Und die Römer, mit denen er zu tun hatte, haben ihm wahrscheinlich gesagt, ne, was gibst du dich noch mit diesen Juden ab, was baust du denen noch eine Synagoge, das ist doch alles Spinnerei, verträumte Israel-Romantik oder sowas, das solltest du doch lieber nicht tun. Also dieser Mann war ein Mann des Ausgleichs, der Versöhnung, ein Grenzgänger. Und ich glaube, dass deswegen Jesus hier auch mit ihm zu tun hat. Er wendet sich ja an Jesus, wahrscheinlich weil er weiß, dieser Jesus versteht das. Dieser Jesus hat auch eine Sicht, die das jüdische Volk und die anderen Völker einschließt und die nicht das eine oder das andere ausschließt, die nicht Grenzen zieht, sondern Grenzen überwindet. Hier ist jemand, der zeigt, dass Gott die Welt liebt, so wie es Johannes sagt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Und deswegen wendet er sich an Jesus und es geschieht diese Heilung. Und um beim Thema zu bleiben, will ich jetzt auf die Heilung gar nicht mehr groß eingehen. Das ist auch nochmal sehr spannend, dieser Dialog über, auch ich bin ein Hauptmann und wenn ich Befehle gebe, dann werden die befolgt. Und dass er sagt, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass eigentlich Juden, Jesus war ja Jude, dass eigentlich Juden ihn nicht mehr zu Hause besucht haben und sich nicht bei ihm an den Tisch gesetzt haben, weil in diesem Haus eben auch Heiden und Römer und Feinde ein- und ausgingen und man sich ja nicht zusammen an einen Tisch setzt. Ja. Und jetzt geschieht diese Heilung und ich glaube, das Zeichen, was dahinter steckt, ist, dass Jesus sagen möchte, dieser Mann ist tatsächlich etwas Besonderes. Und das kommt in diesem Satz zum Ausdruck, den Jesus sagt, nachdem der Sohn geheilt wird, dass er sagt, und nee, noch nicht, bevor er ihn heilt, also nachdem er mit dem Hauptmann geredet hat, sagt Jesus, wahrlich, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Hier ist etwas ganz Besonderes, ein ganz großer und besonderer Glaube. Und jetzt kommt noch ein Detail dazu, das steht bei Lukas gar nicht berichtet, aber bei Matthäus, der ja auch ein Augenzeuge war, sogar ein Einheimischer von Kapernaum, der hat das nochmal an der Stelle etwas ausführlicher berichtet, die Antwort von Jesus. Und die lese ich mal vor. Er schreibt, als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen, um mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber Kinder des Reichs werden hinausgestoßen werden in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Also ich glaube, dass Jesus in diesem Hauptmann etwas verwirklicht sieht von seiner oder von Gottes Vision für ein grenzüberschreitendes Königreich Gottes. Und er sagt, am Königreich des Himmels, da sitzen die zusammen an einem Tisch, die sonst nicht zusammen an einem Tisch sitzen. Nämlich Abraham, Isaak und Jakob und die Menschen aus allen Enden der Welt. Osten, Westen, Norden, Süden, die werden dort im Reich Gottes zusammen an einem Tisch sitzen. Und das ist Gottes Vision von einem grenzüberschreitenden Miteinander von Juden und Nichtjuden im Reich Gottes. Von einem Miteinander zwischen Israel und den übrigen Nationen. Das ist übrigens etwas, was hier nicht neu ist, sondern was sich durch die ganze Bibel durchzieht. Wenn man anfängt, zum Beispiel bei Abraham, dem Gott sagt, du wirst ein Segen sein und durch dich werden gesegnet werden alle Völker. Ja? Und dann geht es also weiter durch die Propheten, die immer wieder davon reden, dass Israel ein Licht ist für alle Völker. Dass alle Völker zum Zion kommen werden, nach Jerusalem kommen werden, um dort auf Gott zu hören. Dann geht es weiter durch das, was Jesus sagt. Paulus redet sehr viel darüber. Das sind Texte, über die nicht so oft gepredigt wird. Aber Paulus war das ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dieses Miteinander von Juden und Nichtjuden in der Gemeinde zum Beispiel, aber im Reich Gottes, dass diese Grenzen überwunden werden. Und dann geht es natürlich in die Offenbarung, wo wir das auch nochmal sehen. Also es ist ein roter Faden, der sich durch die ganze Bibel zieht, das Miteinander von Juden, Nichtjuden, des Volkes Israel und den Völkern der Welt. Und dieser Hauptmann in Kapernaum, glaube ich, verkörpert diese Vision. Denn wir lesen von ihm, er liebt das jüdische Volk und gleichzeitig ist er ein Freund, in diesem Fall der Römer, aber ich denke auch der anderen Völker, die dort durch seine Station kamen. Es waren ja viele Syrer, auch Leute aus dem Osten, aus dem Norden, aus dem Süden, die sind alle bei ihm durchgekommen und er hatte Liebe für sie alle. Und ich finde es sehr spannend, dass Lukas und Matthäus jeweils einen kleinen Schwerpunkt anders setzen. Lukas ist ja derjenige, der vor allen Dingen für eine nichtjüdische Leserschaft schreibt. Und er betont, dass dieser Hauptmann das jüdische Volk liebt und dass er die Synagoge gebaut hat. Also er sagt den anderen Völkern, liebe Leute, das ist wichtig im Reich Gottes, dass wir eine Beziehung der Liebe haben zu dem jüdischen Volk. Und Matthäus, der vor allen Dingen für jüdische Leser schreibt, der berichtet dieses Detail, dass viele kommen werden von Osten und Westen und Norden und Süden und im Reich Gottes mit Abraham, Isaak und Jakob am Tisch sitzen. Also es scheint, dass die jeweils aus dieser Begegnung das Wichtige für die beiden Seiten nochmal besonders unterstrichen haben. Und das ist eine Vision, dieses Miteinander von Juden und Nichtjuden ist eine Vision, die leider der Kirche, also uns Christen, über lange und weite Strecken wieder verloren gegangen ist. Am Anfang war das so. Die frühe Gemeinde war eine Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Die haben zusammen gefeiert, die haben zusammen gelebt, die haben zusammen ihren Glauben geteilt. Aber dann hat sich schon sehr schnell etwas entwickelt, nämlich ein Unverständnis gegenseitig, Missverständnisse und Spaltung. Und aus dem Miteinander wurde ein Gegeneinander. Und die christliche Kirche hat sich irgendwann so entwickelt, dass sie alle jüdischen Mitglieder quasi aus ihrer Seite ausgeschlossen hat, aus ihrer Mitte ausgeschlossen hat und gesagt hat, wenn du Christ werden willst, dann musst du allem Jüdischen absagen, weil das ist eine andere Religion. Und in den jüdischen Synagogen war es auch so, dass gesagt wurde, wenn du da zu diesen Christen gehörst, dann kannst du nicht mehr zu uns gehören. Also es war ein gegenseitiger Ausschluss da. Und über die Zeit hat man völlig vergessen, haben wir Christen völlig vergessen, dass wir eigentlich geboren sind aus dieser Beziehung zum jüdischen Volk. Und das Ganze ist ins Gegenteil umgeschlagen, nämlich in eine lange Geschichte des Judenhasses, der Judenverfolgung, die natürlich bis in das letzte Jahrhundert reichte, wo sie seinen traurigen Höhepunkt fand, gerade hier in Deutschland. Aber ich glaube, eine Geschichte des Hasses, die auch heute noch weitergeht. Man hat angefangen, die Bibel anders zu lesen. Man hat sie plötzlich gelesen, auch gerade die Evangelien, als eine Schrift, die sich gegen Juden wendet. Also zum Beispiel bei dieser Geschichte von dem Hauptmann aus Kapernaum, hat man gesagt, es war bestimmt kein Jude, sondern es war bestimmt ein Römer oder ein Germane und der hat Jesus verstanden, aber die Juden haben ihn ja nicht verstanden. Und dieser Satz von Jesus, der sagte, in ganz Israel habe ich so einen Glauben nicht gefunden, den hat man plötzlich anders gelesen, nämlich so, solchen Glauben habe ich in Israel, also bei den Juden, nicht gefunden, aber bei den Römern. Ja? Also so, man kann das so oder so lesen. Und auch der nächste Satz, es werden viele kommen, und im Reich Gottes am Tisch sitzen, aber Söhne des Reichs werden hinausgestoßen werden. hat man so verstanden, aha, also alle ursprünglichen Söhne des Reiches, das heißt, die Juden werden alle rausgeschmissen und dafür kommen jetzt die Nichtjuden rein. Ja? Also so kann man auch Geschichten anders lesen, auch die Bibel anders lesen. Und das ist eine lange Geschichte, eine lange traurige Geschichte, wo wir diese Botschaft von der Grenzüberschreitung, von dem Miteinander von Juden und Nichtjuden aus dem Blick verloren haben. Und erst in den letzten Jahrzehnten fängt man wieder an, hier neu in die Bibel zu schauen und wieder zu entdecken, dass das mit zu unserem Glauben gehört, mit zu unserer Identität als Christen, dass wir unsere Beziehung zum jüdischen Volk neu entdecken, aber dass wir sie so entdecken, dass sie nicht eine neue Grenze aufzieht gegenüber anderen Völkern, sondern im Gegenteil, dass gerade durch diese Beziehung zum jüdischen Volk wir etwas verstehen von der Vision Gottes für die ganze Welt und von dieser Vision, dass am Tisch Abrahams, Isaaks und Jakobs alle Völker aus dem Norden, Süden, Westen und Osten zusammensitzen. Das ist eine Vision, die uns in Jerusalem für unsere Arbeit auch sehr wichtig ist, wo wir versuchen, im Kleinen dran zu arbeiten. Teil unserer Arbeit ist es einfach, einen Tisch zu haben. Wir haben ein kleines Gästehaus und wir haben dort einen großen Tisch, wo wir Gäste haben und wir versuchen, das zu verwirklichen, dass wir dort Menschen aus allen Völkern zusammenbringen, auch Juden und Nichtjuden, und dass wir dort Grenzen überschreiten. Dass wir auch diese Klischees überwinden, dass man entweder auf der Seite Israels ist und damit gegen alle anderen, oder dass man sagt, ja, mir sind irgendwie die anderen Völker wichtig und deswegen bin ich gegen Israel. Das erleben wir leider sehr oft. Und wir versuchen, dort die Vision von Jesus aufrechtzuerhalten. Und viele andere, die wir dort kennenlernen, tun das auch. Es gibt viele Organisationen, Institutionen, die sich bemühen um Versöhnung zwischen Juden und Arabern, zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Israelis und Deutschen. All das sind ja zerbrochene und schmerzhafte Beziehungen, die ganz viel Heilung und Grenzüberwindung benötigen. Ja, das war eigentlich schon das, was ich sagen wollte. Vielleicht zum Schluss noch, vielleicht denkt ihr, das ist ein Thema, was eigentlich nur für Leute interessant ist, die in Israel sind. Aber ich glaube, dass es auch gerade hier in Deutschland ganz, ganz wichtig ist, dass wir das neu entdecken. Dass das mit zu unserem Christsein gehört, diese Beziehung zum jüdischen Volk, auch zu den Juden, die hier in Deutschland leben. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr schon mal investiert habt, um Juden kennenzulernen, um mal in die Synagoge zu gehen und mal zu sehen, was sind da für Menschen, was denken die, was glauben die, was bewegt sie. Ich hatte heute die Chance, die Synagoge hier im Südviertel zu sehen, die leider gerade umgebaut wird, da konnte ich nicht rein. Aber das sind natürlich alles Dinge, die eigentlich sehr oft völlig außerhalb unseres Horizontes sind. Wo ich aber glaube, in der Bibel sind sie wichtig. Jesus waren sie wichtig, Paulus waren sie wichtig, dass wir hier etwas neu entdecken, was verloren gegangen ist. Nämlich die Beziehung zwischen uns, als die meisten von uns sind wahrscheinlich nicht Juden, und dem jüdischen Volk. Aber diese Beziehung so zu suchen, dass sie nicht abgrenzt, sondern einschließt. Nämlich den Norden, den Süden, den Westen und den Osten. Das wünsche ich uns und euch und ich möchte mit einem Gebet schließen. Herr, wir danken dir für diese Vision von dem Königreich ohne Grenzen, in dem dein Volk und deine Völker zusammenwohnen, an einem Tisch sitzen und dir die Ehre geben. Herr, lass uns Menschen werden, die auf diese Weise Grenzen überschreiten, die üblichen Abgrenzungen und Feindschaften nicht mitmachen, sondern die vor allen Dingen eins suchen, nämlich dein Königreich. Amen.